Ja, guten Morgen nochmal, auch von hier vorn. Letzte Woche besonders gut aufgepasst, besonders zum Schluss. Der weiß vielleicht noch, wie der Martin mit seiner Predigt aufgehört hat, und zwar mit genau dieser Frage: Wer ist Jesus für dich? Und zwar meint er so, dass wir uns diese Frage gegenseitig stellen sollen und uns darüber austauschen, weil das einfach sehr entscheidend ist, wie wir auf diese Frage antworten. Und vielleicht habt ihr euch deswegen oder zumindest der eine oder andere hat sich vielleicht schon Gedanken gemacht darüber. Aber heute Morgen soll es wieder um diese Frage gehen. Das ist einfach die entscheidende Frage für uns. Aber warum das so ist, das möchte ich heute Morgen etwas genauer mit euch anschauen. Was denkt ihr, wenn ihr heute jetzt auf die Straße gehen würdet, vielleicht hier auf den Traundeuter Stadtplatz und einfach mal ein paar Leute fragen: Wer ist Jesus für dich? Was denkt ihr, was würdet ihr dafür Antworten bekommen? Vielleicht sowas wie: Naja, er ist ein guter Mann. Vielleicht sagt jemand: Hat er überhaupt gelebt? Was haben wir für Beweise? Oder vielleicht ist er eine Legende oder ein Religionsstifter, ein guter Lehrer, ein jüdischer Rabbi. Ihr würdet alle möglichen Arten von Antworten bekommen. Aber das sind alles Antworten auf die falsche Frage. Das wären vielleicht Antworten auf die Frage: Was denkst du, wer Jesus vielleicht mal gewesen sein könnte? Aber die Frage war: Wer ist Jesus für dich? Und um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns jetzt erstmal ein paar Begebenheiten aus dem Leben Jesu zusammen anschauen. Und wo es dann umgeht, was hat er selbst über sich gesagt? Was haben andere über ihn gesagt? Was haben andere von ihm erwartet? Und danach können wir nochmal dazu zurückkommen: Was heißt das für uns persönlich? Und zwar geht es konkret um diese fünf Situationen erstmal. Das ist das Bekenntnis von Petrus. Dann Johannes der Täufer: Wie hat er auf Jesus reagiert? Dann der Hauptmann von Kapernaum, die Frau am Jakobsbrunnen und die Pharisäer. Genau, und dann eben die Frage: Wie reagieren wir selbst auf diese Frage? Wer ist Jesus für uns selbst? Und ich möchte jetzt beginnen mit dieser Stelle in Matthäus 16. Matthäus 16, wo Jesus Petrus diese Frage gestellt hat. Also lasst uns zusammen die Stelle lesen in Matthäus 16. Und zwar 13 bis 17. Ich habe die Stelle auch an der Wand. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete zu ihm und sprach: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, wir lesen also, dass in Vers 13, dass Jesus mit seinen Jüngern an diesem Ort ist, Caesarea Philippi. Und das ist ganz im Norden von Israel, am Fuß vom Berg Hermon. Und dort war so ein heidnisches Götterzentrum. Da gibt es so eine große Felswand und am Fuß ist auch so eine Quelle vom Fluss Jordan. Und ja, jedenfalls war dort ein heidnisches Götterzentrum. Da wurde früher ein griechischer Götter Pan verehrt. Aber dort hat der König Herodes auch so eine Stätte für diesen römischen Kaiserkult in die Felswand schlagen lassen. Und dort wurden einfach die Kaiser verehrt. So, und jetzt steht Jesus dort mit seinen Jüngern und sie schauen sich das so an. Und das sind jetzt lauter Menschen, die sich als göttlich haben bezeichnen lassen. Also es war ja so, dass man geglaubt hat, dass die römischen Kaiser, wenn sie gestorben sind, dass sie dann in so einen Kaiserhimmel aufgenommen werden und dann haben sie den Beinamen Divus bekommen, also der Vergöttlichte. Das ist jetzt nicht direkt Gott, aber zumindest so ähnlich. das verstanden habe. Also dann hat man gesagt, der vergöttlichte XY. Und der Sohn oder die Kinder von diesen Kaisern, die konnten dann immer sagen, er ist der Sohn des vergöttlichten Kaisers XY. Und jetzt gibt Petrus in seiner Antwort hier den entscheidenden Kontrast. Also dort sind lauter Söhne des göttlichen XY, aber du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also nicht nur von irgendwem, Sohn irgendeines Göttlichen und nicht einer unter vielen. Also hier haben wir dieses wunderschöne Bekenntnis, dass Jesus der Messias ist und nicht irgendeine Erscheinung. Aber um ihn zu erkennen, brauchen wir auch seine Offenbarung. Genau. Ja, Jesus sagt ja, Fleisch und Blut hat er das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dazu habe ich euch noch eine andere Stelle mitgebracht aus dem 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also das heißt, wir können niemanden von uns aus mit guten Argumenten oder mit irgendwie ausgefeilter Rhetorik vom Glauben überzeugen, weil es hört sich ja nicht logisch an. Eine Torheit heißt es da. Könnte auch sagen, blanker Unsinn. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten, weil es ist nämlich ganz und gar kein Unsinn. Wir verstehen es nur nicht. Wir haben einfach keine Sinne für dieses, für das Geistliche, der natürliche Mensch. Ne? Und ja, Gott selbst kann sich jedem Menschen offenbaren, in der Predigt oder im Gebet, manchmal in der Natur, vielleicht beim Spazierengehen oder nach einem tiefen Gespräch mit jemandem. Und erst dann kann ich wirklich sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und deswegen ist es auch nicht, also deswegen ist es auch super wichtig, dass wir nicht aufhören, für Leute zu beten, die Jesus noch nicht erkannt haben, dass er sich nämlich denen genauso offenbart. Okay, so viel zu der Stelle mit Petrus. Jetzt schauen wir uns die nächste Begebenheit an. Und das ist, wie Johannes der Täufer auf Jesus reagiert hat. Und der war sich am Anfang auch nicht so sicher, mit wem er es da zu tun hat und ob er wirklich da mit dem verheißenen Messias redet. Und deswegen hat er erstmal seine Jünger hingeschickt und hat die Jünger fragen lassen. Und die Stelle steht in Matthäus 11, Vers 2 bis 6. Matthäus 11, Vers 2 bis 6 habe ich auch aufgelegt hier. Und da heißt es: Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt oder Anstoß nimmt an mir. Also Jesus antwortete, indem er Johannes an das erinnerte, dass die Wunder, was er getan hat, dass das eigentlich Wunder sind, die für den Messias vorausgesagt wurden. Also das ist nicht irgendwelche Wunder, sondern man hätte es ganz klar wissen können, wenn man diese Stellen sieht. Und dazu ja, also nochmal ganz konkret, was ist das? Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden gereinigt werden und Taube werden hören. Und das ist im Grunde, die meisten Stellen sind ein Zitat aus Jesaja 35, Jesaja 35, 4 bis 5. Und da heißt es, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Also das war das, auf was die Leute damals gewartet haben. Die Rettung, also Vergeltung. Und das ist bestimmt, was sie damals dann erwartet haben, unmittelbar, weil sie waren in dieser Besatzung von den Römern, dass wenn der Messias kommt, dass er sie jetzt erstmal befreit von dieser Besatzung von den Römern. Aber das haben sie an der Stelle erstmal nicht so ganz richtig verstanden. Aber interessant ist auch, dass hier in der Stelle gar nicht erstmal prophezeit war, dass Jesus auch Tote auferweckt. Also Jesus hat diese ganzen Taten getan, die hier stehen, die angekündigt waren, die der Messias tun soll und noch viel mehr. Also es hätte wirklich einfach sein können, dass die Leute hier eins und eins zusammenzählen und verstehen, wer Jesus ist. Weil sie haben ja diese ganzen Stellen gehabt, oder zumindest diejenigen, die sich in der Schrift oder in der Tora gut ausgekannt haben, aber davon gab es ja auch genügend. Und ja, haben es trotzdem nicht erkannt oder falsch verstanden. Und jetzt schauen wir uns aber noch eine Begebenheit an, und zwar als Jesus die Frau am Jakobsbrunnen trifft. Das ist die Geschichte in Johannes 4. Und es ist auch eine super spannende Geschichte. Jesus war gerade unterwegs von Judäa nach Galiläa und dabei ist er durch diese Gegend von Samaria gereist. Und ja, da kommt er in der größten Mittagshitze an einen Brunnen, und der auch Jakobsbrunnen genannt wird. Und da ist jetzt so eine samaritische Frau und Jesus fängt an, mit ihr zu reden. Und das allein war schon recht ungewöhnlich, weil normalerweise haben die Juden keinen Umgang mit diesen Samaritern gehabt. Und er als Rabbi, naja, hätte noch weniger Umgang mit dieser Frau haben sollen. Und gab auch schon so, also es war auch schon ungewöhnlich, dass die Frau nicht wie die anderen am Abend oder in der Früh, als es noch kühl war, zu diesem Brunnen hingegangen ist zum Wasser holen, sondern eben in der größten Mittagshitze. Wahrscheinlich, weil sie einfach keinen über den Weg laufen wollte. Genau. Und warum das so war, lesen wir jetzt dann in dieser Geschichte. Und jetzt fangen sie an, sich da zu unterhalten, Jesus mit dieser Frau, über verschiedene Dinge. Kann man nur im Tempel anbeten oder kann man es überall? Und dann legt Jesus los und zeigt ihr, wer er ist. Er zeigt ihr, dass sie alles weiß, was sie getan hat und wer sie ist. Dass sie vorher schon 5 Männer hatte und dass sie jetzt mit einem anderen Mann zusammenlebt. Ich lese noch ein paar Abschnitte dazu aus Johannes 4, ab Vers 19. Johannes 4, Vers 19. Da heißt es, die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagt zu ihr: Was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also hier sehen wir, dass Jesus die Leute wirklich genau da abholt, wo sie stehen. Also diese Frau gegenüber war Jesus sehr direkt. Er sagt: Ich bin's, der mit dir redet. Kein Wenn und Aber. Und die Frau war auch komplett offen dafür. Sie ist gleich in diesen Ort gelaufen und hat gleich alle Leute da versucht zu informieren und zu Jesus zu bringen. Und das, obwohl sie eigentlich nicht so angesehen war bei den Leuten und vielleicht auch nicht so Umgang hatte mit vielen. Wer ist Jesus für dich? Was hätte diese Frau geantwortet? Naja, wahrscheinlich der Messias, er hat sich mir gezeigt, er ist dort. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Begebenheit und das ist der Hauptmann von Kapernaum. Und bei dem Hauptmann von Kapernaum ist die Situation ein bisschen anders. Das ist ein Mensch, der Jesus vielleicht von dem, was er gehört hat, wir wissen es nicht genau, aber es ist ein Mensch, der Jesus von Anfang an gleich irgendwie richtig eingeschätzt hat. Und er hat ihm auch alles zugetraut. Und ja, ist auch eine echt super wichtige Geschichte. Und man wird auch so viel lernen können über, was das heißt, zu vertrauen und sich wirklich ihm zu überlassen. Und deswegen möchte ich die Geschichte auch nochmal lesen aus Matthäus 8, Matthäus 8, Vers 5. Matthäus 8, Vers 5, da heißt es, als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Und als das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgen. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Und dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund in derselben Stunde. In derselben Stunde gesund. Genau. Also hier sind gleich mehrere Punkte wichtig. Also zum einen, der Mann hat wirklich, wenn und aber geglaubt, dass Jesus diese Wunde einfach tun kann. Und dabei scheint es auch nebensächlich zu sein, wie krank dieser Knecht war. Später im Matthäus-Evangelium, wenn wir weiterlesen, gibt es so eine ähnliche Geschichte. Da war es nicht ein Hauptmann, ein römischer, sondern ein jüdischer Synagogenvorsteher, aber im Grunde ist die Geschichte recht ähnlich. Und da ist die Patientin, diese Tochter von dem Synagogenvorsteher, wirklich gestorben. Hier ist er krank. Aber Jesus hat genauso reagiert. Ja, also es spielt keine Rolle. Wir sehen immer wieder, dass Jesus den Leuten so begegnet, wie es für ihren Glauben am besten war, dass er die Leute da abholt, wo sie sind. Und dass er eben was die Leute von ihm erwartet haben. Der Hauptmann hat von ihm erwartet, wenn er jetzt sagt, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Was wird passieren? Mein Knecht wird gesund. Und genau das ist passiert. Ja, und wenn man jetzt anschaut danach, Jesus war ja regelrecht überrascht über den Glauben, oder zumindest heißt es das. Das war ein Mensch, der kennt sich aus mit Macht, mit Anweisungen. Der sagt, man kann auch mal einem Soldaten einfach was übertragen und der soll das dann selbstständig lösen. Der sagt, es lohnt sich nicht, dass du hingehst extra. Und so einen Glauben hätte sich Jesus im Volk Israel gewünscht. Aber jetzt war das dieser Römer. Und dann spricht er in diesem Text auch noch so eine große Wahrheit an. Es werden viele Heiden vom Osten und vom Westen, also Nicht-Juden wie dieser Hauptmann oder eben wie wir, die werden Teil an dieser Erlösung haben. Aber die Juden oder das Volk Israel, für was es am Anfang zuerst mal gedacht war, viele von denen werden auch nicht dabei sein. Genau, also Jesus hat hier Taten sprechen lassen, Zeichen und Wunder. Und eigentlich hätte das jeder sehen können, könnte man meinen. Aber ja, manche wollten es auch nicht so genau sehen. Und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Wir lesen auch immer wieder von diesen Auseinandersetzungen von Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und mit denen geht Jesus manchmal echt ziemlich hart ins Gericht. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, viele von denen sind auch einfach ein bisschen schlecht weggekommen. Vielleicht Es ist ja auch gar nicht so einfach, diese ganzen Zeichen und Wunder mal richtig einzuordnen. Also mein Religionslehrer damals in der Schule, der ziemlich liberal war, der hätte wahrscheinlich das genauso gesagt. Ja, eigentlich sind sie ja keine schlechten Menschen, sie meinen es ja nur gut. Und ja, sie wollen ja nur das Beste für das Volk, zumindest am Anfang. Also man hat schon den Eindruck, sie sind am Anfang zumindest hin und her gerissen. Ist er der Messias, ist er es nicht? Aber dann fragen sie sich schon noch, was passiert, wenn das wirklich ist. Wenn sie dann von ihrer Macht einbüßen, haben sie dann einfach nichts mehr zu sagen in dem Volk. Müssen sie ein gutes Stück Führung abgeben. Also das sind wirklich die obersten Lehrer und die obersten Führer von den Juden, Priester, hohe Priester sogar. Und man sollte denken, dass diese Leute echt kompetente Antworten auf diese Fragen haben. Dass sie sich da nicht irgendwie von persönlichen Gefühlen leiten lassen, sondern von Gott selber. Für sie sollte auch sowas wie Geld, Korruption keine große Rolle spielen. Sie sollten sich wirklich nur auf die Schrift stützen und ja, vielleicht denken sie, also, dass Jesus ein Irrlehrer ist und dass sie das Volk nur schützen müssen vor ihm. Aber jetzt lesen wir mal nach, was da heißt in Johannes 11, Vers 47 bis 53. Da heißt es, da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redet er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war. Weiß, sagt er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an beratschlagen sie nun miteinander, ihn zu töten. Das ist ziemlich deutlich, oder? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Und was sind das für Zeichen? Ganz klar, Zeichen des Messias. Das haben wir uns ja vorher angeschaut, auch in der Stelle im Jesaja. War alles klar. Absolut kein Zweifel. Die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Aber was passiert dann? Dann kommt er und dann nehmen uns die Römer das Land weg und das Volk. Und ich finde es echt erstaunlich, wie sie jetzt auf diesen Gedanken kommen können. Wenn es wirklich stimmt, wenn jetzt gehen sie, denken sie, okay, ganz eindeutig ist der Messias, jetzt müssen wir irgendwas dagegen machen oder so. Und jetzt denken sie wirklich, dass sie es jetzt mit ihm einfach aufnehmen können. So, ja, kein Problem, kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Was haben sie wohl von Jesus erwartet? Aber gut, jetzt haben wir diese 5 Begebenheiten angeschaut, in denen es immer darum ging, wer ist Jesus? Was hat er über sich gesagt? Was haben die Leute von ihm erwartet? Aber was machen wir jetzt mit dieser Information? Die Frage ist, was erwartest du von Jesus? Kannst du von ganzem Herzen wie Petrus sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Oder bist du jemand wie in unserem Gedankenexperiment ganz am Anfang, der sagt, Jesus, bestimmt ein guter Mann, aber hat es nichts speziell mit mir zu tun, aber hat bestimmt viel erreicht. Und jetzt habe ich noch gar nicht wirklich die Frage beantwortet, warum ist diese Frage so wichtig? Warum ist das, spielt das so eine große Rolle für uns? Das ist ganz einfach. Dazu lese ich die Stelle vor aus 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit auch ihr weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. An dieser Frage entscheidet sich einfach alles. Bin ich Christ? Habe ich das Leben? Oder habe ich es nicht? Und das heißt jetzt aber nicht, wenn er sich erkannt hat und ich das glaube, dass Jesus der Christus ist, dass das Leben mit Jesus dann immer einfach sein wird. Also der Vollständigkeit halber will ich das dann auch noch ergänzen. Das Ganze hat Konsequenzen, es hat auch Kosten. Und Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24, da heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was hat der Mensch, oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Tja, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Ja, aus meiner Sicht ist das Kreuz so das Symbol für so einen veränderten Lebensstil. Es zeigt zum einen, dass Gott gestorben ist, dass er die Schuld getragen hat, die wir verdient haben. Aber auf der anderen Seite auch, dass wir uns nicht auf der faulen Haut ausruhen können. Das ist einfach ein Symbol dafür, dass diese Veränderung, dass das einfach Realität geworden ist, in unserem Leben ganz konkret. Ich will zum Schluss nochmal zusammenfassen. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie Jesus sich im Neuen Testament offenbart. Johannes, dem Täufer, musste nur sagen, schau auf meine Taten. Und Johannes wusste sofort, ah klar, der Messias. Und er weiß, dass der Messias auch die Rettung bringen wird, weil er bestimmt die Stellen im Buch Jesaja ziemlich gut kannte. Anderen Leuten, wie der Frau am Jakobsbrunnen, begegnete komplett direkt und sagt, ich bin der Messias. Und dem Hauptmann von Kapernaum da musste er nicht mal viel sagen. Für ihn ist Jesus sowieso schon allmächtig. Und er ist von Anfang an felsenfest überzeugt, dass Jesus alles tun kann und in dem Fall, dass er seinen Knecht heilen kann. Und Petrus, am Anfang, Petrus musste schon einige Dinge mit ihm erleben. Aber dann hat er echt aus ganzem Herzen sagen können, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das ist einfach eine Gewissheit, auf die wir nicht ganz von allein kommen können. Von uns aus kommen wir nur auf solche Aussagen wie, sei ein guter Mann, guter Lehrer, wie die Pharisäer eben. Vielleicht, die würden vielleicht sogar sagen, ist ein Irrlehrer. Aber das Schlimme ist auch noch, dass die Pharisäer das sogar irgendwie intellektuell verstanden haben. Sie haben ja irgendwie die Stellen gekannt und haben sogar irgendwie zugeordnet zu den Sachen mit dem Messias. Aber sie wollten es einfach nicht wahrhaben. Sie wollten es einfach verdrängen oder einfach aus irgendwelchen Machtgründen oder persönlichen Gründen wollen sie einfach diese Wahrheit unter den Teppich kehren. Ja, weil ich denke, wenn sie es wirklich vom Herzen verstanden haben, mit wem sie es da zu tun haben, dann hätten sie eigentlich anders handeln müssen. Wenn sie merken, hey, das ist nicht irgendwer, der sagt, er ist der Sohn Gottes, sondern es ist wirklich der Sohn Gottes. Und wenn du daran Zweifel haben solltest, dann darfst du Gott jederzeit bitten, dass er sich dir offenbart in der Bibel, weil alleine kriegen wir diese Erkenntnis nicht hin. Ja, also, wer Jesus für dich ist, zeigt sich daran, was du von ihm erwartest. Jesus ist die Antwort. In ihm ist das Leben, in ihm ist die Fülle, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Herr der Weltgeschichte. Und für mich persönlich ist Jesus genau das alles. Der Sohn Gottes, Schöpfer von Himmel und Erde, der Vater und auch damit, der mich persönlich am besten kennt und auch der es gut mit mir meint. Und ich hoffe sehr, dass du das auch alles so sagen kannst. Er ist mein Retter, mein Heiland. Ja, und wenn du das nicht so ist, dann mache ich dir Mut, dass du seine Rettung auch in Anspruch nimmst. Was er am Kreuz getan hat, das hat er auch für dich getan, ganz persönlich. Amen.